Protesten explodiert. Israels Ministerpräsident Netanyahu forderte seine Bevölkerung auf, sich vorzubereiten. Und das zu Recht. Die Nachrichten mit Michael Mellinger.
Nach dem nächtlichen Angriff Israels auf den Iran wächst die Sorge vor einem Flächenbrand in der Region. Bundeskanzler Merz hat beide Seiten aufgerufen, von Schritten abzusehen, die zu einer weiteren Eskalation führen könnten. Auch der britische Premier Starmer rief alle Seiten zur Deeskalation auf. Israel hat in der Nacht Angriffe vor allem auf Atomanlagen im Iran geflogen. Der Iran hat daraufhin Drohnen in Richtung Israel geschickt. Die meisten von ihnen soll die israelische Armee inzwischen abgeschossen haben. Aus Istanbul Pia Mazurczak.
Der Luftraum über dem Iran, Irak und Jordanien bleibt vorerst geschlossen. Zahlreiche Airlines haben Flüge in den Iran ausgesetzt und umgeleitet. Die iranische Regierung hat zudem eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats beantragt. Das iranische Staatsfernsehen meldete unterdessen, dass die für den Sonntag geplanten Atomverhandlungen zwischen dem Iran und den USA abgesagt wurden. Auch der Leiter der iranischen Delegation war wohl bei den Angriffen getötet worden. In der Nacht zum Freitag hatte das israelische Militär nach eigenen Angaben mehr als 100 Ziele im Iran angegriffen, aber auch Ziele in der Hauptstadt Teheran und in anderen Städten.
Israel hat nach den Angriffen auf den Iran den Ausnahmezustand ausgerufen. Das öffentliche Leben ist weitgehend zum Erliegen gekommen. Schulen, Geschäfte und Büros bleiben auf Anordnung des Heimatschutzes geschlossen. Nur Supermärkte sind offen, um Lebensnotwendiges zu verkaufen. Die Menschen wurden aufgefordert, in der Nähe von Bunkern zu bleiben oder in öffentlichen Gebäuden wie Schulen Schutz zu suchen. An die Krankenhäuser ging der Appell, ihre Behandlungen in unterirdische Standorte und geschützte Bereiche zu verlegen. Die Renten in Deutschland steigen zum 1. Juli um 3,47%. Der Bundesrat hat am Vormittag einer entsprechenden Rechtsverordnung zugestimmt. Damit bekommen die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner ab dem kommenden Monat mehr Geld. Die Höhe der Renten wird vor allem durch die Entwicklung der Löhne bestimmt. Die Anhebung war noch von der vorherigen Bundesregierung auf den Weg gebracht worden. Der Bundesrat berät heute außerdem zum ersten Mal über das Investitionsprogramm der Bundesregierung. Vorgesehen ist, dass Unternehmen von Steuern befreit werden und so mehr investieren können. Die Länder befürchten, dass sie durch den Verlust an Steuereinnahmen zu stark belastet werden und fordern einen finanziellen Ausgleich vom Bund. Der CDU-Obmann im Ausschuss für Energie und Wirtschaft Wiener sagte im RBB 24 Inforadio, man werde die finanziellen Ausfälle nicht eins zu eins kompensieren können. Die Bundesregierung setze aber darauf, dass die Wirtschaft durch die geplanten Maßnahmen wachse.
Wenn man dann das höhere Wachstum hat, dann wird es sogar überkompensiert. Also wenn wir wirklich jetzt in die Region kommen, die wir angesprochen haben, die ja jetzt auch die Wirtschaftsforschungsinstitute sagen, 1,5% gegenüber Wachstum an der Nulllinie, dann ist das schon ein Unterschied und davon profitieren auch die Länder.
Der Obmann im Bundestagsausschuss für Energie und Wirtschaft, Klaus Wiener, CDU. Nach dem Flugzeugabsturz in Ahmedabad in Indien ist nach einem Zeitungsbericht einer der beiden Flugschreiber gefunden worden. Von den gespeicherten Daten erhoffen sich die Ermittler Aufschluss über die Ursache des Unglücks. Dabei waren gestern mindestens 241 Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Ein britischer Fluggast hat überlebt. Auch am Boden wurden Menschen getötet, weil das Flugzeug auf das Gelände einer medizinischen Hochschule gestürzt ist. Das Kuratorium des Deutschen Historischen Museums berät heute über die Einigung im Streit um Kunstobjekte aus dem Adelshaus Hohenzollern. Wenn es zustimmt, kann die Einigung endgültig in Kraft treten. Der Bund und die Länder Berlin und Brandenburg haben vor wenigen Wochen einen Kompromiss mit der Familie Hohenzollern ausgehandelt. Demnach bleiben die meisten Kunstschätze im Besitz von Museen, unter anderem des Deutschen Historischen Museums. Allerdings muss die Stiftung Preußischer Kulturbesitz fast 3000 Einzelobjekte an das Haus Hohenzollern abgeben. Umstrittene Objekte gehen an eine gemeinnützige Stiftung. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute von früh bis spät sonnig, außerdem trocken und sommerlich warm bei 23 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin Adlershof 17 und in Wannsee 19 Grad, in Angermünde 16 und in Senftenberg 21 Grad. Auch morgen sonnig und trocken bei 26 bis 30 Grad. So beginnt auch der Sonntag, ab dem Nachmittag dann aber teils kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen bei bis zu 33 Grad. Die Zeit 11.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin mit ihren Publikumsstandorten Blücherplatz und Breite Straße ist eine der meistbesuchten Kultureinrichtungen Berlins. Geleitet hat die Häuser lange Jahre Volker Heller, seit 2012. Jetzt geht er in den Ruhestand. Was er als seinen größten Erfolg verbucht und was nicht so gut geklappt hat, darüber hat Jakob Bauer im Vis-à-vis mit Volker Heller gesprochen.
Vis-à-vis. Herr Heller, ich habe eine liebgewordene Tradition. Sonntags spaziere ich von meiner Wohnung in Kreuzberg zum Blücherplatz, über die Grünfläche vor der Amerika-Gedenkbibliothek, vorbei am Musikinstrumenten-Workshop und am Lach-Yoga, gehe hinein in die Bibliothek, wo ein Mann an einem Tisch Gespräche zu allen möglichen Dingen anbietet. Dann stöbere ich durch die Reiseliteratur, durch DVDs, durch Spannungsromane, durch Comics, schnapp mir was und setze mich in den Innenhof im Untergeschoss, wo die Sonne so schön reinscheint. Was ist denn Ihr Lieblingsort in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin?
Ach, ich kann gar nicht sagen, dass es so den einen Lieblingsort gibt. Es gibt verschiedene Stellen in der ZLB, gerade in den Publikumsbereichen, wo ich mich gern aufhalte. Und dazu gehört übrigens auch der Sonntag in der AGB. Ich finde, dass der eine ganz besondere Atmosphäre hat, weil das Publikum, unsere Besucherinnen, die haben da an dem Tag Zeit, das merkt man auch. Und die Atmosphäre ist sehr gelassen, sehr entspannt. Und man merkt einfach, wie sehr die Menschen diesen bedingungslosen Aufenthalt in dieser Bibliothek lieben, in diesem Raum, der so viele Möglichkeiten bietet.
Dann blicken wir doch mal zurück auf die letzten 13 Jahre. Was war denn da für Sie so das Wichtigste, Ihr Herzensprojekt?
Das ist schwer in einem Satz zu sagen, weil das so viele sind. Eins haben Sie schon vorhin erwähnt, das war die Einführung der Sonntagsöffnung. Man muss dazu sagen, dass die Öffnung von Bibliotheken an Sonntagen in Deutschland eigentlich verboten ist. Das ist basiert auf dem deutschen Arbeitszeitgesetz. Das sagt in Paragraph 9, du sollst sonntags nicht arbeiten. Und in Paragraphen 10 kommen dann die ganzen Ausnahmen. Und das sind dann die Theater und Vergnügungsstätten. Alle Kultureinrichtungen, die man sich vorstellen kann, sind da aufgezählt. Nur eben die öffentlichen Bibliotheken hat man damals vergessen. Und wir mussten dann einen Weg finden, wie wir unser Haus eben sonntags trotzdem geöffnet kriegen, weil wir das für wahnsinnig wichtig halten, dass die Kultureinrichtung, die so breite Schichten der Bevölkerung anspricht, wie keine andere Kultureinrichtung, warum die denen sonntags gerade vorenthalten werden soll, wenn die Familienzeit haben, wenn Arbeitnehmer Zeit hätten, dahin zu gehen, das kann man ja keinem wirklich klar machen. Jetzt ist das so eine Gesetzgebung auf Bundesebene zu ändern, das ist ein echt dickes Brett. Und wir haben uns dann entschieden, einen Umweg zu gehen, nämlich Veranstaltungssonntage zu entwickeln. Sagen alle anderen Kultureinrichtungen dürfen eben aufgrund ihres Veranstaltungsbetriebs sonntags öffnen. Dann haben wir gesagt, dann machen wir das auch. Und wir machen das aber nicht selber, diese Veranstaltung alle. Das würde uns auch überfordern, sondern wir bieten unsere Bibliothek der Stadtgesellschaft wie eine Plattform an. Sagen, das ist euer Raum, ihr habt einen Schlüssel, macht was draus. Und haben uns dann Künstlerkollektive gesucht, die das mit uns zusammen gestartet haben, dieses Programm. Das läuft ja jetzt schon viele Jahre. Und es war gleichzeitig der Einstieg auch in diese Philosophie zu sagen, das ist ein öffentlicher Raum, der gehört den Bürgerinnen und das ist auch eine Plattform für die. Also es ist nicht nur dafür da, reinzugehen und Medien zu konsumieren, sondern man kann hier auch Wissen teilen, tauschen, präsentieren, erarbeiten in Gruppen gemeinsam. Die Bibliothek als Plattform eben zu nutzen für die Stadt, das war so ein Signalprojekt dafür.
Sie wollten die ganze Stadtgesellschaft in ihrer Vielfalt einbeziehen. Wie schafft man das denn? Also wie spricht man denn ein Publikum für die Bibliothek an, das nicht bürgerlich kulturaffin sozialisiert ist, dass man von diesem Raum erstmal Bescheid weiß?
Gut, das ist natürlich auf der einen Seite eine Frage von klassischer Öffentlichkeitsarbeit und Marketing. Aber wir haben eben auch gute Ausgangsbedingungen dafür, weil das Angebot, was diese Bibliothek bietet, nämlich diesen Medienzugang auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese bedingungslose Nutzung des Raums, so attraktiv ist, dass wir damit anscheinend genau ein Bedürfnis treffen, was sehr weit verbreitet ist. Wir haben ja Besucherzahlen allein mit der ZLB, also Zentral- und Landesbibliothek, die sind so hoch wie die Besuche von Hertha BSC und Union zusammen im Jahr in Berlin. Wenn ich mir den Verbund der öffentlichen Bibliotheken angucke, mit 9,5 Millionen Besuchen pro Jahr, dann ist das 6-fache von dem, was die Fußballvereine schaffen. Also da sieht man, wie stark das Bedürfnis der Menschen ist, diesen Ort zu haben und zu nutzen. Und das wissen wir aus unseren Besucherbefragungen, geht eben quer durch alle Schichten. Und das geht eben über alle Generationen, vom Kleinkind bis zu hochbetagten Senioren. Es geht über alle migrantischen Hintergründe. Und es geht von den Gamern bis hin zu den Menschen, die sich intensiv auf anscheinend irgendwelche Prüfungen lernend vorbereiten. Und in Veranstaltungen setzt sich das dann fort, zum Beispiel in Veranstaltungen, die von migrantischen Communities bei uns auch angeboten werden und wo Diskussionen dann stattfinden. Wie fühlt man sich eigentlich, wenn man so ein Jahr in Berlin ist? Und ist man dann wie kommt man da an? Und wie kann man sich gegenseitig unterstützen? Wie kriegt man Kontakte? Genauso wie Diskussionen über aktuelle gesellschaftspolitische Fragen und so weiter. Also das Programm ist sehr, sehr breit gefächert und jeder kann da was finden. Und wenn man das Gefühl hat, ich finde hier nichts, kann man mit Vorschlägen kommen und sagen, ich würde gerne selber mal was machen. Das ist ein großes Pfund, was die Stadt da an ihren Bibliotheken hat, nämlich einen Ort, an dem sich die Bevölkerung nochmal mischt in einem öffentlichen Raum, wie sonst an kaum einem anderen. Also wir sagen dann immer, die Bibliothek ist der Melting Pot unserer Stadtgesellschaft.
Das ist jetzt vor allem dieser Sonntag, über den wir gesprochen haben, würde ich sagen, ein Erfolg, den Sie für sich verbuchen können. Was war denn so eine Niederlage für Sie als Leiter der ZLB? Oder anders gesagt, was frustriert Sie, dass Sie es nicht umsetzen konnten?
Ja, was sehr bedauerlich sicherlich ist, ist, dass wir es nicht geschafft haben, die Raumfrage für die ZLB im Sinne eines Neubaus zu lösen. Wir sind verteilt auf zwei Publikumsstandorte, die in ihrer Bausubstanz wirklich marode sind. Magazine, durch die Wasserleitungen aller Art laufen, Abwasser, Regenwasser, aber alles das Wasser ist der Tod des Buches, also des Papiers. Ist eine hochgefährliche Situation und
weil die Leitungen auch marode sind.
Die Leitungen sind marode. Wir hatten ja letztes Jahr einen viel beachteten Wassereinbruch, wo das nach einem Starkregen ein Regenrohr geplatzt war. Aber wir haben jedes Jahr haben wir solche eindringenden Wasserfälle. Es ist ein untragbarer Zustand, dass das Kulturgut hier so schlecht geschützt ist. Dazu kommt, dass die Räume zu eng sind für den Besucherandrang, den wir haben. Und Berlin weiß das ja schon seit Jahrzehnten. Seit Jahrzehnten wird darüber gesprochen, die ZLB zu erweitern und beziehungsweise unter ein Dach zu bringen. Wir leben ja in Berlin in einer Stadt, die sich 7A-Orchester leistet, die regelmäßig auch Museen ausbaut und Opernhäuser saniert. Und ich sage ausdrücklich dazu, das ist alles gut so. Aber ich setze dann auch darauf, dass eine Stadt, die so viel auch in Glamour-Hochkultur investiert, die bestbesuchte und niedrigschwelligste Einrichtung der Stadt, die für so breite Kreise steht, eben nicht verrotten lässt.
Diese Umzugsideen, Erweiterungsideen gibt es ja schon lange, haben Sie ja gerade gesagt. Zuletzt war ja das ehemalige Kaufhaus Lafayette im Gespräch. Auch diese Idee scheint zu scheitern und egal, ob der Senat jetzt rot oder schwarz geführt wurde, es hat immer nicht geklappt. Haben Sie da eine Idee, warum konnten Sie da die Politik nicht überzeugen, die ZLB so unterstützen, wie sie es bräuchte?
Ach, es braucht in solchen Großprojekten immer auch den glücklichen Moment. Das ist zum Beispiel 2014 bei der Bebauung des Tempelhofer Fels eben nicht geglückt. Wir hatten eine große politische Unterstützung durch den damaligen Bürgermeister und Kultursenator Klaus Wowereit.
Damals gab es eben schon die Idee, die ZLB an einem Ort als Randbebauung am Tempelhofer Feld.
Genau, Randbebauung am Tempelhofer Feld. Und wir hatten auch schon einen Architekturwettbewerb und das Ganze ist dann gescheitert im Volksentscheid gegen die Bebauung des Tempelhofer Feldes. An anderen Stellen ist es gescheitert, also die Bebauung dann auf dem Blücherplatz, weil sich Bezirk und Senat am Ende nicht auf die Maßnahme entsprechend verständigen konnten. Und beim ehemaligen Kaufhaus Lafayette, was eigentlich ein perfekter Ort für die Unterbringung der Bibliothek wäre, dass eben diese Idee genau zu einem Zeitpunkt das Licht der Welt erblickt, als Berlin gerade in einer der größten Haushaltskrisen seit vielen Jahren wieder geschlittert ist. Und dann ist es natürlich umso schwieriger wiederum ist, dafür entsprechende Mehrheiten zu finden.
Aber übergeben Sie diese Idee Lafayette jetzt überhaupt noch oder ist die jetzt eigentlich durch?
Also von der neuen Kultursenatorin haben wir für dieses Projekt auch eine große Unterstützung. Gleichzeitig zeichnet sich aber ab, dass der Eigentümer des Gebäudes inzwischen auch die Geduld verloren hat und hier in Umbaumaßnahmen geht, die dann eine Nutzung als Bibliothek für die Zukunft eher ausschließen.
Das heißt, bei der Kultursenatorin, bei der neuen, steht die ZLB schon auch oben auf dem Zettel, weil wir bekommen in den letzten Jahren immer wieder diese Lippen, ich muss es Lippenbekenntnisse nennen, weil es nie was in den Haushalt schafft, der führenden Kulturpolitikerinnen und Politiker in Berlin, dass man die ZLB unterstützen will, aber es ist eben nie als Haushaltsposten, Umzug oder Sanierung stehen da nie mit drin. Muss man sagen, dass es in der Art jetzt erstmal ähnlich weitergeht, weil Sie sagen, grundsätzlich ist sie schon dem positiv gegenüber oder gab es irgendwelche stärkeren Signale?
Wir haben sehr starke Unterstützungssignale auch aus der Zivilgesellschaft bekommen, auch von Partnern, die sich haben vorstellen können, hier wirklich mit einzusteigen in eine Realisierung. Da war die neue Senatorin auch schon im Gespräch beteiligt und ich hoffe einfach, dass es entsprechend so weitergeht und hier ein Schwung entsteht, der am Ende auch dazu führt, dass das Land Berlin einen Weg findet, das Ganze auch im Haushalt abzubilden.
Herr Heller, Ihre Zeit bei der ZLB endet jetzt erstmal. Gibt es schon konkrete Pläne für die Zukunft?
Also ich bin keine Couch-Potato. Ich werde bestimmt eine Menge Aktivitäten für mich auch weiter noch finden und genieße aber auch ganz ehrlich, dass ich nach über 30 Jahren in Führungspositionen im Kulturmanagement jetzt mal ein paar Monate Müßiggang betreiben kann. Das ist was, das habe ich seit der Schulzeit nicht mehr gehabt. Also mich mal aufs Motorrad zu setzen und Richtung Süden zu fahren oder einfach treiben zu lassen oder solche Dinge, das werde ich sehr genießen. Wenn ich dann zurückkomme, dann werde ich bestimmt wieder irgendwelche Dinge unterstützen, die der Stadt oder auch der Kultur Berlins gut tun.
Und dann sieht man Sie ja vielleicht auch mal wieder sonntags in der AGB. Vielen Dank, Herr Heller.
Danke auch.
Der Direktor der Zentral- und Landesbibliothek Berlin, Volker Heller, geht in den Ruhestand. Jakob Bauer hat mit ihm gesprochen.
Sport Update.
Mit Fußball. Hertha BSC baut seine Zusammenarbeit mit dem Sportrechtevermarkter Sport 5 aus, will durch eine engere Kooperation die wirtschaftlich angespannte Lage verbessern. Ziel sei es, die wirtschaftliche Schlagkraft des Hauptstadtclubs nachhaltig zu stärken und die Markenpräsenz auszubauen, hieß es in einer Pressemitteilung der Blau-Weißen. Hertha hatte in der Vorwoche die Lizenz für die kommende Zweitligasaison erst nach Erfüllung einer Bedingung durch die Deutsche Fußballliga bekommen. Seit Jahren hat Hertha mit einem hohen Schuldenstand zu kämpfen. Gelungener Auftakt für die U21-Nationalmannschaft. Die deutschen Junioren gewannen bei der Europameisterschaft in der Slowakei zum Auftakt mit 3:0 gegen Slowenien. Nächster Gegner am Sonntag Tschechien. Bei einem Erfolg wäre die DFB-Auswahl für das Viertelfinale qualifiziert. Handball, morgen geht es los. Das Final-Four-Turnier der Champions League steht an. Es geht um die europäische Krone. Mit dabei beim Turnier in Köln sind auch die Berliner Füchse, außerdem aus deutscher Sicht der SC Magdeburg. Erstes Spiel für die Berliner, morgen 15 Uhr. Der Gegner ist dann Nantes aus Frankreich. Und dieses Spiel gibt es dann auch live und komplett hier im RBB 24 Inforadio. Das Sport-Update mit Guido Ringel.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10, westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest, Stau an einer Baustelle mit plus 20 Minuten. Und in Richtung Dreieck Werder zwischen Potsdam Nord und Vöben ebenfalls Baustellenstau mit 20 Minuten plus. Stadtverkehr Berlin, Sie kommen überwiegend gut voran. Ein paar Minuten länger dauert es auf der A100 in Richtung Wedding vorm Dreieck Funkturm. In Prenzlauer Berg auf der Schiefelbeiner Straße bis zur Wichertstraße und an der Kreuzung Schönhauser Allee und Wispier Straße. Auf der Darßer Straße in Höhe Piesporter Straße sind die Ampeln ausgefallen. Neukölln, die Karl-Marx-Straße ist wegen Bauarbeiten vor der Flughafenstraße bis morgen Mittag in Richtung Britz gesperrt. Neukölln, Sonnenallee vor der Grenzallee ist in Richtung Baumschulenweg bis 13 Uhr nur eine Spur frei. Und von heute Nacht 21 Uhr bis Montag früh 6 Uhr sind die A100 und die A113 zwischen Gradestraße und Schwedstraße voll gesperrt. Grund ist der Umbau und die Modernisierung der Verkehrstechnik sowie die Inbetriebnahme einer neuen Steuerzentrale.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11.20 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Nach dem nächtlichen israelischen Angriff auf den Iran hat Israel den Ausnahmezustand ausgerufen. Ein Armeesprecher sagte, man sei vorbereitet. Alle Abwehrsysteme seien im Einsatz. Der Iran hat als Reaktion auf den Angriff mehr als 100 Drohnen in Richtung Israel geschickt. Die meisten von ihnen soll die israelische Armee inzwischen abgeschossen haben. Israel hatte in der Nacht vor allem Atomanlagen und militärische Einrichtungen im Iran beschossen. Außerdem sollen der Chef der Islamischen Revolutionsgarden und der Armeechef getötet worden sein. Die israelische Regierung begründet den Angriff damit, dass Teheran kurz davor sei, Nuklearwaffen herzustellen. Bundesaußenminister Wadefuhl hat das Nuklearprogramm des Irans verurteilt. Das Programm sei nicht im Einklang mit den Bestimmungen des Atomwaffensperrvertrages, sagte er bei seinem Besuch in Kairo.
Das Nuklearprogramm Irans ist eine Bedrohung für die ganze Region und insbesondere für Israel. Und deswegen ist für uns klar, Israel hat das Recht, seine Existenz und die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger zu verteidigen. Dennoch kennen Sie auch unsere grundsätzliche Haltung. Wir fordern von allen Seiten dringend dazu auf, von Schritten abzusehen, die zu einer weiteren Eskalation führen und die die Sicherheit der ganzen Region gefährden könnten.
Bundesaußenminister Johann Wadefuhl, CDU. Die Renten in Deutschland steigen zum 1. Juli um 3,47%. Der Bundesrat hat am Vormittag einer entsprechenden Rechtsverordnung zugestimmt. Damit bekommen die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner ab dem kommenden Monat mehr Geld. Die Höhe der Renten wird vor allem durch die Entwicklung der Löhne bestimmt. Die Anhebung war noch von der vorherigen Bundesregierung auf den Weg gebracht worden. Experten sehen die deutsche Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung rechnet mit einem Wachstum von 0,3% im laufenden und 1,7% im nächsten Jahr. Die Vorhersage liegt damit nah an denen anderer großer Forschungsinstitute. Jonas Pospesch, RBB 24.
Als größten Treiber der Konjunktur sehen die Forscher das Investitionspaket für Infrastruktur der Bundesregierung. DIW-Konjunkturchefin Geraldine Dani-Knedlik bezeichnete es als starken Lichtblick. Belastend für die Wirtschaft bleibt vor allem die US-amerikanische Zollpolitik. Diese sei ein unberechenbarer Risikofaktor. Das prognostizierte Wirtschaftswachstum speist sich aber vor allem aus der Binnenwirtschaft. Private Haushalte konsumieren mehr und Unternehmen beginnen wieder zu investieren, so Stefan Kurz vom Institut für Weltwirtschaft Kiel, das ebenfalls eine Konjunkturprognose veröffentlicht hat.
Der Verteidigungsexperte der Linken Toden kritisiert den Veteranentag, der am Sonntag erstmals begangen wird. Im RBB 24 Inforadio sagte Toden, wichtig sei vor allem den Soldatinnen und Soldaten zu helfen, die mit körperlichen oder seelischen Verletzungen aus Einsätzen zurückkommen. Da werde viel zu wenig getan. Deshalb sei es verlogen, stattdessen einen Veteranentag auszurufen, so Toden. Auch der Bund Deutscher Einsatzveteranen fordert, Soldaten besser zu versorgen, die im Dienst verletzt wurden oder krank geworden sind. Der Generalsekretär des Verbandes Eggert begrüßte aber zugleich den Veteranentag. Das sei ein Tag der Anerkennung und Wertschätzung für die mehr als 10 Millionen Veteranen, sagte Eggert im RBB 24 Inforadio. Die Zahnärzte in Brandenburg klagen, dass immer mehr Patienten ihre Termine weder wahrnehmen noch rechtzeitig absagen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage im Auftrag der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Brandenburg. Demnach berichtet mehr als die Hälfte der Zahnarztpraxen von negativen Erfahrungen. Der Vorstandsvorsitzende der Vereinigung Steglich sagte RBB 24 Inforadio, jede nicht abgesagte Behandlung belaste das gesamte Gesundheitssystem und führe dazu, dass andere Patienten nicht versorgt werden können. Dabei sei gerade in ländlichen Regionen die Versorgung durch Zahnärzte ohnehin schon knapp. Die Vereinigung appelliert daher an die Patienten, Termine wahrzunehmen oder frühzeitig abzusagen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute von früh bis spät sonnig, außerdem trocken und sommerlich warm bei 23 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin Adlershof 17 und in Wannsee 19 Grad, in Angermünde 16 und in Senftenberg 21 Grad. Auch morgen sonnig und trocken bei 26 bis 30 Grad. So beginnt auch der Sonntag, ab dem Nachmittag dann aber teils kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen bei bis zu 33 Grad. Die Zeit 11.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Reisen Sie mit uns nach Südostasien, genauer gesagt nach Singapur. Ich bin Tina Witte. Der Stadtstaat hat eine Menge zu bieten. Das größte Riesenrad und Ozeaneum der Welt, eine Formel-1-Rennstrecke, die Marina Bay und Shoppingmeilen. Doch abseits von Hochhäusern, Konsum und Unterhaltungsindustrie gibt es auch viel Natur zu entdecken. Michael Marek und Saskia Guntermann beginnen ihre Reise auf der Insel Pulau Ubin, nordöstlich von Singapur, die man in 15 bis 20 Minuten mit einer Fähre erreicht.
Einen Fahrplan gibt es nicht. Die kleine Fähre für die Überfahrt durch die Meerenge von Johor legt erst ab, wenn 12 Personen an Bord sind. Drüben auf Pulau Ubin, wo es einst Granitsteinbrüche und Kautschukplantagen gab, liegt heute ein Naturschutzgebiet. Ein Ort ohne Wolkenkratzer und Stahlbeton, wie sonst in der Stadt. Dafür ein tropisches Refugium für Flora und Fauna. Der Äquator ist ganze 150 Kilometer nah.
So, diese Insel ist ungefähr 1 Kilometer weg von Singapur. Nur einige Leute, die wohnen hier, ein paar hundert. Ja. Und hier haben wir diesen Naturpark. Man kann wandern, man kann mit Fahrrad fahren, man kann mit einer kleinen Taxi mieten bis zu die andere Ende von dieser Insel fahren.
Kay Chiu ist Singapurer, hat in Deutschland studiert und kennt sich aus auf dem kleinen Eiland, das etwa 6-mal so groß ist wie Helgoland. Am Landesteg der Fähre laufen streunende Hunde herum. Männer mit Zigaretten im Mund angeln am Ufer. Es geht gemächlich zu. Auf Pulau Ubin ticken die Uhren anders. Das einzige Dorf, Kampong Sungai Durian, besteht aus einfachen Wellblech- und Holzhütten. Die wenigen Bewohner führten ein einfaches, traditionelles Leben, erklärt Kay Cheo. Viele von ihnen sind Fischer, Landwirte oder Händler. Ihre Familien leben seit Generationen auf der Insel. Durch das Dorf führt ein Schotterweg statt einer 5-spurigen Stadtautobahn. Es gibt Fahrräder statt Luxuskarossen und jede Menge wilde Tiere abseits des Großstadtdschungels. Hier arbeitet Noel Thomas als Conservation Manager für das National Park Board. Die Aufgabe der staatlichen Behörde, die rund 400 Parks von Singapur zu schützen und zu managen. Auch Pulau Ubin gehört dazu. Die Artenvielfalt zu erhalten, sei von großer Bedeutung für den Naturschutz in Singapur, erklärt der junge Wissenschaftler. Deshalb ist der größte Teil der Insel als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Was Pulau Ubin so besonders macht? Zum Beispiel der kleine falsche Vampir, den es nur auf dieser Insel gäbe, so Noel Thomas.
Do not get fooled by the name Vampire.
Lassen Sie sich nicht durch den Namen Vampir täuschen. Es ist keine Fledermausart, die sich von Blut ernährt. Dieser kleine Kerl trägt seinen Namen nur deshalb, weil er äußerlich einem Vampir ähnelt. Doch dieser falsche Vampir ernährt sich ausschließlich von Insekten und Pflanzen. Außerdem gibt es hier noch das vom Aussterben bedrohte malaiische Schuppentier, ein sehr scheues Säugetier.
Pulau Ubin ist Mikrokosmos und Rückzugsgebiet für seltene Tierarten, darunter auch Warane, Schlankaffen und sogar Nashornvögel.
Ein weiterer Star von Pulau Ubin ist der Großkantschil, der zur Säugetierfamilie der Hirschferkel gehört. Die Tiere gibt es fast nur auf dieser Insel. Außerdem gibt es noch Graureiher, die in vielen Ländern der Welt zu Hause sind. Hier nutzen sie die alten Steinbrüche als Schlaf- und Rastplatz.
Mit einem klapprigen Uralt-Taxi geht es in den Osten der Insel zur Hauptattraktion, den Chek Chawa Wetlands, ein Feuchtgebiet mit Mangrovensumpf. Unterwegs durchquert man einen tropischen Regenwald und man kann hier Waldbewohnern mit feinen Nasen begegnen, Kay Cheo.
Und wir haben verschiedene Tiere hier. Die Wabo, das ist eine wilde Schwein, ja.
Die Wildschweine sind an die Menschen gewöhnt, erklärt Herr Cheo.
Die wissen genau, wie man an die Köstlichkeiten kommt, vor allem bei Fahrradfahrern, die in ihren Körben Essbares dabei haben. Aber das gilt auch für die Languren, die entlang der Piste umherziehen und auf unvorsichtige Touristen warten.
Dann gibt es auch Affen hier, Papageien. Es gibt Monitorlise, die ist auch hier, Schlangen. Aber diese Tiere, die sind nur am Tag zu sehen. Abends gibt es ganz andere Tiere. Die Dschungel ist lebendig. Okay.
Am Ende des Weges beginnt ein Holzpfad, der über dem Feuchtgebiet zu schweben scheint. Mangroven, wohin das Auge reicht, und eine Meereslagune voller Seegras. Es gibt Meeresschnecken, Tintenfische, Seesterne. Mit etwas Glück findet man sogar Seepferdchen. Doch dieses fragile Ökosystem ist gefährdet. Der steigende Druck auf Singapurs begrenzte Landesressourcen hat dazu geführt, dass es immer mehr und neue Entwicklungsprojekte gibt. Diese könnten das Leben auf der Insel gefährden, meint Noel Thomas. Ob der Klimawandel Flora und Fauna bereits beeinflusst habe? Als Wissenschaftler könne er darauf noch keine abschließende Antwort geben.
Wir müssen die Auswirkungen des Klimawandels über einen langen Zeitraum beobachten. Klar ist, Pulau Ubin wird durch seine Mangroven geschützt. Aber wir haben mit einer umfassenden Datenerhebung zur biologischen Vielfalt gerade erst angefangen. Wir brauchen mehr Zeit und viele Daten, damit wir in den nächsten 3 Jahren Aussagen zur Biodiversität und zum Klimawandel auf Pulau Ubin treffen können.
Ortswechsel mitten im Stadtzentrum von Singapur.
Wir fahren gerade durch den historischen Kern des Botanischen Gartens. Er wurde 1859 gegründet und ist heute Singapurs einzige UNESCO-Welterbestätte. Vieles in der Parklandschaft ist seit unserem ersten Direktor unverändert geblieben und Teil des Kulturerbes.
Therese Chu arbeitet als Direktorin für die Singapore Botanic Gardens.
Der Botanische Garten wurde während der Kolonialzeit angelegt. Er war Privatpark und Lustgarten. Die Leute kamen hierher, um seltene Pflanzen zu besichtigen. Und er war ein schöner Ort für die Kolonialisten, um in Singapur spazieren zu gehen.
Gegründet wurde der Botanische Garten Singapur durch den Schotten Lawrence Niven. Heute beherbergt der im englischen Landschaftsstil angelegte Garten historische Gebäude und eine Vielzahl exotischer Pflanzen. 1874 kam die grüne Oase unter staatliche Kontrolle und entwickelte sich zu einem bedeutenden Zentrum für Wissenschaft, Forschung und zum Schutz der Flora, sagt Direktorin Chu.
So when the place was first established, it was conceived as an English landscape garden.
Der Ort wurde als englischer Landschaftsgarten angelegt. Damals, im 19. Jahrhundert, war das eine neue Bewegung, bei der es um einen weniger formal gestalteten Garten ging. Daher sind die angelegten Wege kurvenreich und weichen von den streng geometrischen Formen der europäischen Gärten ab. Im Laufe der Zeit hat sich das verändert. Heute versuchen wir, die Lebensräume für Flora und Fauna sowie die Ökologie des Ortes einzubeziehen.
Anfangs wünschte sich die britische Kolonialverwaltung eine grüne Oase als Zuflucht vor der schwülen Tropenhitze. Dann, ab Ende des 19. Jahrhunderts, gründeten die Briten ebenso wie Franzosen und Niederländer in ihren Einflusssphären botanische Gärten. Sie dienten der Forschung wie wirtschaftlichen Interessen, erklärt Therese Chu. Denn der industrielle Hunger nach Edelhölzern, Gewürzen, essbaren Pflanzen und medizinischen Wirkstoffen war gewaltig.
It was a very important economic garden. So this is back when all the colonies were trying to find plants.
Die Gärten dienten ökonomischen Zwecken. Das war die Zeit, als alle Kolonialmächte versuchten, Pflanzen zu finden, die für die Wissenschaft nützlich waren. Sie haben zum Beispiel Kautschuk, Kaffee Tee und Muskatnüsse angebaut. Der Botanische Garten Singapur war bekannt als Heimatstätte der Gummiindustrie. Einer unserer ersten Direktoren, Henry Nicholas Ridley, entwickelte eine Methode zur nachhaltigen Ernte von Latex, ohne dass diese anschließend absterben. Er führte die Experimente in Singapur durch und so begann die Gummiproduktion.
Zu internationaler Berühmtheit hat es der National Orchid Garden geschafft, als Teil des Botanischen Gartens. Er wurde 1995 eröffnet und gehört zu den weltweit führenden Forschungsinstitutionen in der Kreuzung unterschiedlicher Orchideenarten, um außergewöhnliche Farben, Formen und Eigenschaften zu erhalten. Heute beheimatet Singapur die größte Orchideensammlung der Welt. Und hier im Botanischen Garten von Singapur kommen jedes Jahr neue Züchtungen durch Kreuzungen dazu und tragen mitunter Namen berühmter Persönlichkeiten und Staatsgäste. Pflanzen mit einer speziellen Mission, Völkerverständigung.
So I'm going to tell you a little about Singapore's orchid diplomacy.
Wir haben in Singapur so etwas wie eine Orchideendiplomatie. Die fußt auf einem speziellen Programm, die Hybridzucht von Orchideen. Wir benennen Orchideen nach VIPs, also sehr wichtigen Personen, die zu Besuch kommen. Beispielsweise Ihr Kanzler oder andere ausländische Würdenträger. Dann arbeiten wir mit unserem Außenministerium zusammen, halten eine Zeremonie ab, in der eine Orchidee nach dem Staatsgast benannt wird.
The Ministries of Foreign Affairs will work with us and will hold a ceremony and name orchids after them.
Über 4 Millionen Besucher kommen jedes Jahr in den Botanischen Garten. Trotzdem verliert man schnell das Gefühl, mitten in einer Megacity zu sein. Der Eintritt ist kostenlos, künstliche Bäume wie an anderen Orten Singapurs, Fehlanzeige.
Wir waren unterwegs in Singapur. Mein Name ist Tina Witte.
Wirtschaft Update.
Mit Jonas Pospesch. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin schraubt seine Konjunkturprognose für Deutschland nach oben. Die Ökonomen rechnen nun damit, dass die Wirtschaft im laufenden Jahr um 0,3% und im nächsten Jahr um 1,7% wächst. Damit liegt die Vorhersage des DIW nahe an denen anderer großer Forschungsinstitute, die bereits gestern ihre aktualisierten Prognosen veröffentlicht hatten, wie das Münchner IFO-Institut. Als größten Treiber der Konjunktur sehen die Forscher das Investitionspaket für Infrastruktur der Bundesregierung. DIW-Konjunkturchefin Geraldine Dani-Knedlik bezeichnete es als starken Lichtblick. Belastend für die Wirtschaft bleibt vor allem die US-amerikanische Zollpolitik. Diese sei ein unberechenbarer Risikofaktor. Das prognostizierte Wirtschaftswachstum speist sich aber vor allem aus der Binnenwirtschaft. Private Haushalte konsumieren mehr und Unternehmen beginnen wieder zu investieren, so Stefan Kurz vom Institut für Weltwirtschaft Kiel, das ebenfalls eine Konjunkturprognose veröffentlicht hat. Trotz des positiven Ausblicks müssten in Deutschland einige strukturelle Probleme gelöst werden. Laut DIW-Forscherin Geraldine Dani-Knedlik sind das vor allem eine abnehmende Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und der Fachkräftemangel. Auch IFO-Chef Clemens Fuest legte heute nach. Geld allein reicht nicht, sagte Fuest in einer Mitteilung. Damit Deutschland seine Wachstumsziele erreiche, brauche es Reformen, etwa bei Kinderbetreuung, Bürgergeld und Bürokratieabbau. Soweit das Wirtschaftsupdate mit Jonas Pospesch.
Werbung.
Na, was schaust du, Deppert? Na, ich schau gerade, was ich am Wochenende so machen kann. Hätte richtig Bock auf Foto und Video.
Schauen? Kannst bei der Schau.
Fotomeier!
Die Schau. Unsere große Berliner Fotomesse diesen Freitag und Samstag. Alle Hersteller vor Ort. Nikon, Canon, Sony und viele mehr.
Schaut's vorbei. Der Philipp ist da, ich bin da, der Rest vom Team ist da.
Fotowalks, Workshops, Vorträge, gratis Check and Clean und mega Messeangebote.
Und der Chef, der ist auch da. Schauen wir mal.
Die Schau. Bei Fotomeier und im Letteverein am Viktoria-Luise-Platz.
Fotomeier!
Auf unsere Natur. Auf unseren Wald. Und auf die Krombacher Cashkorken. Mit Sofortgewinnen im Gesamtwert von 10 Millionen Euro und 1 Million Bäume für die Wälder in Deutschland. Jetzt gewinnen und gemeinsam Gutes tun. Krombacher.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A10, nördliche Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Im Dreieck Pankow auf der Überleitung zur A114 Richtung Pankow steht ein defektes Fahrzeug und es sind Personen auf der Fahrbahn. A10, westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Liest stehen Sie an einer Baustelle etwa 30 Minuten im Stau. Und in Richtung Dreieck Werder zwischen Potsdam Nord und Föben ebenfalls Baustellenstau mit plus 20 Minuten. Stadtverkehr Berlin, Sie kommen überwiegend gut voran. Ein paar Minuten länger dauert es auf der A100 in Richtung Wedding vorm Dreieck Funkturm, in Prenzlauer Berg auf der Schiefelbeiner Straße bis zur Wichertstraße und an der Kreuzung Schönhauser Allee und Wisbier Straße.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11.40 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Nach dem nächtlichen Angriff Israels auf den Iran hat Bundeskanzler Merz alle Konfliktparteien zur Zurückhaltung aufgerufen. Wörtlich erklärte Merz, wir rufen beide Seiten auf, von Schritten abzusehen, die zu einer weiteren Eskalation führen und die gesamte Region destabilisieren können. Der Iran hat den UN-Sicherheitsrat aufgefordert, eine Dringlichkeitssitzung einzuberufen. Israel hatte in der Nacht vor allem Atomanlagen und militärische Einrichtungen im Iran angegriffen. Auch sollen der Chef der Islamischen Revolutionsgarden und der Armeechef getötet worden sein. Als Reaktion darauf hat der Iran mehr als 100 Drohnen in Richtung Israel geschickt. Die meisten von ihnen soll die israelische Armee inzwischen abgeschossen haben. Die israelischen Luftangriffe haben offenbar die iranische Atomanlage in Natanz schwer beschädigt. Darüber hat der Chef der internationalen Atomenergiebehörde Grossi den israelischen Präsidenten Herzog informiert, wie dessen Büro mitteilte. Zuvor hatte Grossi betont, Atomanlagen dürften niemals angegriffen werden. Das habe schwerwiegende Folgen für die nukleare Sicherheit. Vom Sitz der IAEA in Wien, Silke Hane.
In Natanz hat die IAEA keine erhöhte Strahlenbelastung festgestellt. Das Kernkraftwerk Bushehr und das Nuklearzentrum in Isfahan seien nicht betroffen. Grossi rief alle Parteien zu größtmöglicher Zurückhaltung auf, um eine weitere Eskalation zu vermeiden. Grossi sprach sich zudem für eine diplomatische Lösung der Probleme aus, die das iranische Atomprogramm mit sich bringe. Er sei bereit, mit allen relevanten Parteien zusammenzuarbeiten, um den Schutz der Nuklearanlagen zu gewährleisten.
Die Renten in Deutschland steigen zum 1. Juli um 3,47%. Der Bundesrat hat am Vormittag einer entsprechenden Rechtsverordnung zugestimmt. Damit bekommen die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner ab dem kommenden Monat mehr Geld. Die Höhe der Renten wird vor allem durch die Entwicklung der Löhne bestimmt. Die Anhebung war noch von der vorherigen Bundesregierung auf den Weg gebracht worden. Experten sehen die deutsche Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung rechnet mit einem Wachstum von 0,3% im laufenden und 1,7% im nächsten Jahr. Die aktuelle Vorhersage liegt nahe an den Prognosen anderer Forschungsinstitute. Größter Treiber der Konjunktur ist demnach das Investitionspaket für Infrastruktur der Bundesregierung. Dazu kommt laut dem Kieler Institut für Weltwirtschaft, dass der private Konsum wieder anzieht und mehr Unternehmen wieder investieren. Belastend für die Wirtschaft sei aber vor allem die US-amerikanische Zollpolitik. In den USA geht der Rechtsstreit über den Einsatz der Nationalgarde in Kalifornien in eine neue Runde. Ein Berufungsgericht entschied, dass US-Präsident Trump vorläufig weiter die Befehlsgewalt hat. Er setzte damit den Beschluss eines anderen Gerichts aus. USA-Korrespondent Reinhard Spiegelhauer.
Damit ist aber noch nichts zur endgültigen Entscheidung in dem Streit gesagt. Am Dienstag gibt es nun eine neue Anhörung. Von den drei zuständigen Richtern sind allerdings zwei von Donald Trump eingesetzt, nur einer von Joe Biden. Bundesrichter Charles Breyer hatte am Nachmittag geurteilt, die Entsendung der Truppen durch Donald Trump gegen den erklärten Willen Kaliforniens verletze grundlegende Prinzipien des Föderalismus. Es habe keine Berechtigung dafür gegeben, da weder ein schwerwiegender Notstand noch ein Aufstand vorgelegen habe, den der Bundesstaat nicht alleine hätte bewältigen können. Der Richter schrieb in seiner Begründung außerdem, er sei besorgt über die Argumentation der Trump-Regierung. Sie laufe darauf hinaus, dass Proteste gegen die Politik der Bundesregierung als Rebellion gewertet werden könnten. Die Proteste seien aber klar durch den ersten Verfassungszusatz gedeckt.
In Berlin wird an diesem Wochenende an den Umzug des Bauhauses von Weimar nach Dessau vor 100 Jahren erinnert. Zum Auftakt des Jubiläumsjahres lädt die neue Nationalgalerie von heute bis Sonntag zu einer Kurzzeitausstellung ein. Dazu gibt es weitere Programme. Nach diesem Wochenende reist die Ausstellung dann weiter in mehrere Bauhausorte in Deutschland. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute von früh bis spät sonnig, außerdem trocken und sommerlich warm bei 23 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Adlershof 17 und in Wannsee 19 Grad, in Angermünde 16 und in Senftenberg 21 Grad. Auch morgen sonnig und trocken bei 26 bis 30 Grad. So beginnt auch der Sonntag, ab dem Nachmittag dann aber teils kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen bei bis zu 33 Grad. Die Zeit 11.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Was da auf den Nahen Osten zukommt, mag man sich nicht auszumalen. Einen sehr erfolgreichen Eröffnungsangriff nannte das Ministerpräsident Netanyahu. Diesen Angriff, mit dem er eine neue Kriegsfront eröffnete. Der Iran hat bereits zurückgeschlagen. Mehr als 100 Drohnen sind unterwegs. Eindrücke aus dem Iran hat Korrespondentin Pia Masurczak gesammelt. Sie berichtet aus Istanbul für das Studio Teheran.
Gegen 3:45 Ortszeit werden aus der iranischen Hauptstadt die ersten Explosionen gemeldet. Videos zeigen Feuer- und Rauchsäulen inmitten des nächtlichen Teheraner Häusermeers. Wir wissen nicht, was da getroffen wurde, sagen diese Leute. Dann die nächste Explosion. Ein Handyvideo aus der Hauptstadt zeigt ein zerstörtes mehrstöckiges Wohnhaus, Trümmer auf den Straßen, Feuer und Rauch. Menschen stehen noch im Dunkeln auf der Straße und schauen auf die zerstörte Fassade. Feuerwehrleute fordern die Menschen auf, zur Seite zu gehen, sie ihre Arbeit machen zu lassen. Ein Großteil der Angriffe konzentrierte sich wohl auf die Hauptstadt. Doch auch aus Städten wie Kermanschah, Qom und Tebris werden Raketeneinschläge gemeldet. Das Staatsfernsehen berichtet. Leider habe ich die Leichen von Märtyrern gesehen, sagt dieser Reporter, der vor einem zerstörten Haus steht. Tote Kinder und Mütter. Außerdem scheint hier Gas auszutreten und das Feuer ist noch immer nicht gelöscht. Offen bleibt im Moment, wie viele Zivilisten gestorben sind. Dazu gibt es noch keine offiziellen Zahlen. Allerdings, iranische Staatsmedien haben mittlerweile den Tod mehrerer ranghoher Militärs gemeldet. Unter ihnen ist auch der Chef der iranischen Revolutionsgarde, General Hossein Salami, außerdem wichtige Atomwissenschaftler des Landes und der Leiter der iranischen Delegation für die eigentlich für Sonntag geplanten Atomverhandlungen mit den USA. Und israelische Raketen haben wohl auch die Atomanlage in Natanz mehrfach getroffen. Das haben das Staatsfernsehen und die Internationale Atomenergiebehörde mittlerweile bestätigt. Bilder in den sozialen Medien zeigen eine massive Rauchentwicklung auf der Anlage. Auch der Schwerwasserreaktor in Arak ist wohl beschädigt worden. Die Internationale Atomenergiebehörde gab bekannt, sie sei wegen des möglichen Austritts radioaktiver Strahlung in Kontakt mit den Behörden. Das Atomprogramm, Anlagen wie Personen, sind das Ziel des massiven israelischen Angriffs seit dem frühen Morgen. Israels Regierungschef Netanyahu zufolge habe man das Herz der Urananreicherung des Landes getroffen, sowie Produktionsstätten für Raketen. Der oberste iranische Führer Khamenei hat sich mittlerweile ebenfalls zu Wort gemeldet. Er drohte Israel mit Vergeltung. Außenminister Araghchi erklärte, das Land werde von seinem Selbstverteidigungsrecht Gebrauch machen und die Angriffe beantworten.
Pia Masurczak über die Lage im Iran nach dem Angriff Israels. Wie gehört, wurden führende iranische Generäle getötet, unter ihnen der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarde Hossein Salami. Darüber hat Christoph Kober heute früh schon mit Benjamin Weber gesprochen, Korrespondent für den Iran. Was bedeutet der Tod dieses Kommandeurs?
Ja, das bedeutet, dass der militärische Komplex des Iran führungslos ist, würde ich jetzt mal sagen. Hossein Salami, der Kommandeur der Revolutionsgarden, war eine sehr mächtige Figur, sehr nah am Ayatollah Khamenei, am obersten Führer und Revolutionsführer des Landes. Und jetzt heißt es auch, dass der Armeechef Wagheri auch gestorben sein soll bei diesen Angriffen heute Nacht. Also die Armee und die Revolutionsgarden sind ja zwei verschiedene Armeen, wenn man so will, aber es sind zwei verschiedene Einheiten. Das heißt also quasi beide militärischen wichtigen Streitkräftearmeen des Iran sind jetzt quasi führungslos.
Ali Khamenei, Sie haben ihn gerade erwähnt, droht Israel als Reaktion auf diesen nächtlichen Angriff mit Vergeltung. Ist klar, wie die aussehen wird?
Khamenei sagt, es wird eine bittere Lektion für Israel sein und man werde da große Schäden anrichten. Und in der Tat war es ja auch so, dass als Iran letztes Jahr Israel angegriffen hat, da ist zwar nicht viel passiert, aber viele Raketen mussten mit Hilfe der USA abgefangen werden. Und da war nicht ganz klar, ob Iran nicht vielleicht sogar noch mehr kann als das.
Die Internationale Atomenergiebehörde sagt, eine der wichtigsten Atomanlagen im Iran sei unter den Angriffszielen gewesen und äußert sich sehr besorgt über diesen Umstand. Wissen Sie, wie die Lage dort ist?
Ich weiß es nicht. Natanz, die Anlage nördlich von Isfahan, ist mehrfach angegriffen worden, brennt, große Rauchschwaden steigen da auf, laut Bildern, die wir gesehen haben. Was die nukleare Strahlung angeht, sind wir da einfach nicht im Bilde, da gibt es keine unabhängigen Zahlen. Aber natürlich ist es immer das Risiko, dass, wenn man nukleare Anlagen angreift, dass da was passiert. Aber das ist jetzt zu dem Zeitpunkt noch zu früh. Aber es ist natürlich klar, dass die Atomanlagen des Iran ein wichtiges Ziel der Israelis bei diesem Angriff gewesen sind.
Und inzwischen hat die Internationale Atomenergiebehörde mitgeteilt, dass bei dem Angriff die iranische Atomanlage in Natanz schwer beschädigt worden sei. Benjamin Weber informierte, Korrespondent für den Iran. Israel hat erste iranische Drohnen offenbar abgefangen, aber die Gefahr für die Bevölkerung bleibt bestehen. Auch darüber hat Christoph Gober schon heute früh gesprochen mit Israel-Korrespondentin Bettina Meyer.
Wir sind hier seit 3 Uhr morgens auf den Beinen, wurden erst von Sirenen aufgeschreckt, als uns die israelische Regierung mitteilen wollte, dass der Angriff auf den Iran läuft. Und seitdem sind wir auch oder befinden wir uns in der Nähe des Bunkers, denn es ist hier kompletter Lockdown. Jetzt wissen wir, dass etwa 100 Drohnen gerade unterwegs sind nach Israel. Also jetzt ist auch dieser Vergeltungsschlag, vor dem alle hier auch immer Angst hatten, der ist jetzt unterwegs. Es sind wohl auch schon Jets gestartet, um Drohnen abzufangen. Es kann auch sein, dass parallel dazu noch ballistische Raketen kommen. Also es wird hier doch in Kürze ziemlich heiß werden. Schulen und Kindergärten bleiben geschlossen. Veranstaltungen wurden abgesagt. Der Zugverkehr geht nicht. Der Luftraum ist gesperrt. Man soll auch nicht zum Flughafen kommen, um auszufliegen. Es wurden wohl auch Flugzeuge außer Landes gebracht, weil man eben Schäden befürchtet. Und ich weiß, ob man tatsächlich schafft, alle Drohnen und Raketen abzufangen.
Sie sagen, 100 Drohnen, iranische Drohnen, sind auf dem Weg nach Israel. Wie ist diese Zahl einzuschätzen? Ist das viel? Ist das wenig?
Ja, wenn ich das vergleiche mit den Angriffen, die wir hatten im vergangenen Jahr, dann ist das sicherlich nur eine erste Welle. Das ist relativ viel. Es geht aber auch natürlich immer noch viel mehr. Weiß zumindest, was ich gehört habe in letzten Berichten, ist, dass der Iran etwa 2000 ballistische Raketen momentan im Arsenal hat. Die wird man nicht auf einmal verfeuern. Da reichen auch mehrere hundert, dass hier welche durchkommen. Ich weiß, dass im vergangenen Oktober auch hier in der Nähe meines Hauses Raketen eingeschlagen sind aus dem Iran, die ziemlich tiefe Krater auch übrigens im Highway verursacht hatten. Und insofern ist es schon eine ziemliche Bedrohung. Man muss sich auch vorstellen, dass auf so einem Raketenkopf oder auf so einer Drohne ja Sprengstoff ist. Und je nachdem, wie viel Sprengstoff da drauf ist, kann es eben auch teilweise einen ganzen Häuserblock zerstören, wenn die Rakete nicht abgefangen wird.
Der Streit um das iranische Atomprogramm hatte sich zuletzt zugespitzt. Warum jetzt dieser Angriff Israels?
Ja, man hatte das Gefühl auch und auch gehört, dass zuletzt die Gespräche zwischen den USA und dem Iran in eine Sackgasse gekommen sind, dass der Iran dann nicht mehr so verhandlungsbereit war, wie Trump sich das vorgestellt hat. Und wir wissen auch jetzt im Nachhinein, dass dieser Angriff, dieser Überraschungsangriff jetzt in der Nacht abgestimmt war mit den USA. Also Benjamin Netanyahu hat da so ein bisschen so eine kleine Ablenkungsstrategie gefahren, die man auch noch gesagt hat, er würde am Wochenende in den Urlaub fahren im Norden Israels. Und in Wahrheit hat man hinter den Kulissen den Angriff vorbereitet. Das Sicherheitskabinett hat ihm zugestimmt. Und Trump wurde auch informiert. Er hat betont, dass die USA nicht an dem Angriff beteiligt sind, aber davon gewusst haben. Und die USA haben auch angekündigt, jetzt bei dem Abfangversuch eben gegen den Iran auch mitzuwirken.
Und wie viele internationale Politiker hat auch Bundeskanzler Friedrich Merz beide Seiten zu Zurückhaltung aufgerufen. Das war Bettina Meyer, Korrespondentin in Tel Aviv.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Zum 25. Theaterfestival Unithea in Frankfurt-Oder ab heute. Die Abkürzung steht für Uni-Theatertage. Seit 1997 nämlich beleben Studierende der Frankfurter Europa-Uni mit diesem Festival umsonst und draußen die Doppelstadt an der Oder. Inzwischen gibt es da viel mehr als nur Theater zu sehen. Das Motto in diesem Jahr ist Leidenschaft, berichtet RBB24-Reporterin Elisa Göppert.
6 internationale Vorstellungen, das alles grenzüberschreitend an 4 Orten in Frankfurt und Subice. So ein Programm wäre ohne Leidenschaft nicht möglich, sagt die 19-jährige Jolina.
Das Thema Leidenschaft ist nicht nur, weil die Studenten mit sehr viel Leidenschaft dieses Festival organisiert haben und geplant haben, sondern auch, weil die Künstler, die wir eingeladen haben mit den verschiedenen Performances, mit super viel Leidenschaft daran arbeiten und das vorstellen werden.
Klangkunst, Luftakrobatik oder eine Drag-Performance. Die Ausdrucksformen der teilnehmenden Acts des diesjährigen Unitea-Festivals sind vielfältig. Es geht um Geld, Liebe, Körper und Ekstase. Und natürlich Leidenschaft. Sie zieht sich wie ein roter Faden durch das Programm. Jolina freut sich besonders auf eine Veranstaltung am heutigen Freitagabend.
Mein Highlight wäre die Performance Salvation, vor allem weil das eine Dragshow ist und ich darauf super gespannt bin, weil ich sowas auch noch nie vorher gesehen habe und deswegen freue ich mich super, dass es hier nach Frankfurt-Oder kommt.
Sophie studiert Kulturwissenschaften im zweiten Semester. Die Frankfurterin kennt sich in ihrer Stadt aus, eigentlich, denn heute ist sie auf das Konzert der polnischen Musikerin Ina West gespannt.
Die spielt ihre Musik praktisch im Kleistforum, aber unter der Bühne, also eigentlich in einem Technikraum, der so gar nicht zugänglich ist. Und das finde ich so super spannend, dass wir das da geschafft haben, praktisch Orte zu finden, die eigentlich sonst überhaupt gar nicht betretbar sind.
Nicht nur im Technikraum des Kleistforums erlebt Sophie durch die Organisation des Unitea-Festivals ihre Heimatstadt in einem neuen Licht. Für die 25. Ausgabe des Festivals hat die 19-Jährige im Stadtarchiv nach Plakaten aus den ersten Festivaljahren gesucht.
Wir planen so ein bisschen chronologisch auch den Verlauf abzeichnen zu können, weil das so schön und so wichtig ist, wirklich aus teilweise so schon lange vergangener Zeit noch Sachen dann ausstellen zu können.
Öffentlichkeitsarbeit, Programmplanung, Finanzierung. Für die 12 Studierenden, die das Festival in diesem Jahr vorbereitet haben, ist das Projekt ein riesiges Lernfeld. Viele von ihnen sind wie Emilia das erste Mal dabei.
Was ich auf jeden Fall mitnehme, ist, dass man so etwas nicht organisieren kann, wenn man die ganze Zeit alleine irgendwie mit dem Kopf durch die Wand geht.
Und diese Teamarbeit fruchtet.
Wenn der Spaß einfach da ist, dann wird das Festival schöner, dann geben sich alle mehr Mühe und dann kann sowas einfach wirklich eine richtig schöne Erfahrung werden.
Das Unitea ist nicht nur für regionale Künstler eine wichtige Plattform. Auch überregional bekannte Acts wie das Theaterkollektiv Panzerkreuzer Rotkäppchen oder das Brachland-Ensemble waren schon zu Gast. In der Vergangenheit wurde meist 4 Tage lang Programm geboten. Nach 4 Jahren pandemiebedingter Pause wird seit letztem Jahr wieder eine 2-tägige Ausgabe gefeiert. Grund für die Verkürzung sind fehlende finanzielle und zeitliche Ressourcen. Zum 25. Jubiläum geht es den Studierenden also auch darum, dass ihr Festival auch in Zukunft Kultur und Begegnung in Frankfurt ermöglicht.
Elisa Göppert aus Frankfurt an der Oder über das Festival Unitea. Der Eintritt dabei ist frei. Für die Veranstaltungen im Kleistforum heute Abend wird empfohlen, Plätze zu reservieren.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben und mögen es kompakt mit einer Prise Humor? Nur haben Sie keine Zeit, sich täglich stundenlang über Nachrichten aus aller Welt zu informieren? Dann ist unser neuer Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder genau das Richtige.
Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag und wir sind sehr gern gut informiert, aber nur selten einer Meinung. Und wir schauen in diesem Podcast zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche.
Das bedeutet, wir sammeln Fakten, wir lesen Interviews, wir führen Interviews und wir führen auch eine Debatte rund um die Themen. Präzise, aber locker, fundiert und unterhaltsam.
7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. Ein RBB 24 Inforadio Podcast. Immer freitags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Temperaturen in Berlin im Moment 20 bis 21 Grad, Frankfurt-Oder meldet 19 Grad, Grünow bei Prenzlau 18. Bis zu 26 können es heute werden, denn es wird ungestört die Sonne scheinen, strahlend blauer Himmel. Höchstens ein paar ganz dünne Schleierwolken können unterwegs sein. Auch morgen Sonne satt und es wird heiß, 26 bis 30 Grad, in Berlin bis 29 Grad. Sonntag erstmal noch schwül heiß, aber dann kommen nach und nach Wolken und die werden ziemlich dicke und bringen wahrscheinlich kräftige Gewitter mit sich, eventuell mit Unwetterpotenzial.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Michael Mellinger.
Vorsicht auf der A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Im Dreieck Pankow steht auf der Überleitung zur A114 Richtung Pankow ein defektes Fahrzeug und es sind Personen auf der Fahrbahn. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle mit plus 30 Minuten. Und in Richtung Dreieck Werder zwischen Potsdam Nord und Föben ebenfalls Baustellenstau mit plus 20 Minuten. Stadtverkehr Berlin, Sie kommen überwiegend gut voran. Ein paar Minuten länger dauert es auf der A100 in Richtung Wedding vorm Dreieck Funkturm. In Prenzlauer Berg auf der Schiefelbeiner Straße bis zur Wichertstraße und an der Kreuzung Schönhauser Allee und Wisbier Straße. Malchow auf der Straße in Höhe Peaceporter Straße sind die Ampeln ausgefallen. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
Damit ist es 12 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Michael Castricius, schönen guten Tag. Der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden, Hussein Salami, ist bei dem israelischen Angriff in der Nacht ums Leben gekommen. Die Staatsführung hat bereits einen Nachfolger eingesetzt und zum Gegenschlag ausgeholt. Die Nachrichten mit Michael Mellinger.
Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran ist eskaliert. Israel hat nach eigenen Angaben in der Nacht mehr als 100 Ziele im Iran beschossen, darunter Atomanlagen und Raketenabschussrampen. Der Iran hat daraufhin Israel mit 100 Drohnen und Raketen angegriffen. Laut Medienberichten wurden alle abgefangen, einige vom Nachbarland Jordanien. Unser Korrespondent für die Region, Moritz Behrendt.
Zur Begründung teilte die jordanische Armee mit, es habe die Gefahr bestanden, dass Raketen und Drohnen auch auf jordanischem Gebiet niedergehen würden. Den Angriff der Israelis auf den Iran hat die jordanische Regierung mit scharfen Worten verurteilt. Er sei eine Aggression gegen ein befreundetes islamisches Land, eine Verletzung der iranischen Souveränität und ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht. Ähnliche Worte der Verurteilung kamen auch aus Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und von weiteren arabischen Staaten. Der saudische Außenminister kündigte an, mit seinen Amtskollegen im Iran, in Jordanien und Ägypten über die Folgen des Angriffs zu diskutieren.
Israel hat nach den Angriffen auf den Iran den Ausnahmezustand ausgerufen. Das öffentliche Leben ist weitgehend zum Erliegen gekommen. Schulen, Geschäfte und Büros bleiben auf Anordnung des Heimatschutzes geschlossen. Nur Supermärkte sind offen, um Lebensnotwendiges zu verkaufen. Die Menschen wurden aufgefordert, in der Nähe von Bunkern zu bleiben oder in öffentlichen Gebäuden wie Schulen Schutz zu suchen. An die Krankenhäuser ging der Appell, ihre Behandlungen in unterirdische Standorte und geschützte Bereiche zu verlegen. Die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland bekommen ab Juli mehr Geld. Der Bundesrat hat einer entsprechenden Verordnung der Bundesregierung zugestimmt. Aus dem Hauptstadtstudio Katrin Aue.
Um etwa 66 Euro im Monat erhöht sich eine durchschnittliche Standardrente nach 45 Beitragsjahren. 3,74% beträgt das Rentenplus. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, SPD, betonte im Bundesrat, damit liege die Rentenerhöhung leicht über der aktuellen Inflation von etwa 2%. Das sei ein kleiner Hoffnungsschimmer für Rentnerinnen und Rentner angesichts der gestiegenen Lebenshaltungskosten. Die Rente wird jedes Jahr an die Bruttolohnentwicklung bei Beschäftigten angepasst. Dafür gibt es eine feststehende Rentenanpassungsformel. Auf der Grundlage hat das Kabinett die Erhöhung im Mai per Verordnung beschlossen.
Der Bundesrat hat außerdem zum ersten Mal über den sogenannten Investitionsbooster der Bundesregierung beraten.